Herzlich willkommen zur Season Review beim Purple People Talk 2020, ja jetzt mittlerweile 21. Ja, mein Name ist Jonas Sterk, an meiner Seite die ganze Podcast-Crew nochmal zum Abschluss mit Jan Abele, Christoph Gernert und Stefan Starker. Erstmal hallo in die Runde.
Guten
Abend.
Abend. Cool.
Ja, ich denke, wir haben uns alle ein bisschen. Also nicht unbedingt mehr erwartet, aber mehr erhofft von der Saison. Auch wenn die meisten von uns doch auch am Anfang der Saison an manchen Stellen schon relativ kritisch und man muss im Nachhinein wahrscheinlich sagen, sehr realistisch waren. Trotzdem haben wir, denke ich, alle gehofft, dass es wenigstens so ein, zwei Siege mehr werden. Vielleicht durch den 7. Platz auch noch irgendwie Playoffs. Aber im Endeffekt, ja, ist die Saison vorbei. Die erste Losing Season seit 2014. Also, ich sag mal so, viele unserer Zuhörer mögen eventuell noch gar keine Vikings Losing Season vor 2020 mitbekommen haben. Also auch da nicht unbedingt ein positives Jahr, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber wollen wir auch noch mal ganz zurückschauen, denn das alles hat ja auch irgendwie einen Ursprung gehabt, nämlich in der Phase, in die wir jetzt 2021 auch wieder kommen, mit der NFL Offseason, mit der Free Agency, mit dem Draft. Und deswegen wollen wir noch mal zurückgucken. Erstmal auf das, was rückblickend in der Offseason gut gelaufen ist. Deswegen erstmal erste Frage in die Runde: Was sind für euch die Moves in der Offseason, die sich positiv ausgezahlt haben?
Ja, also für mich ganz vorne mit dran der Draft, gerade mit Cleveland, der dann eingesprungen ist auf Right Guard, obwohl er eigentlich ein Left Tackle wäre, war nicht optimal, aber hat Potenzial, auch für die nächsten Jahre, für die kommenden. Natürlich Justin Jefferson, der eine phänomenale Rookie-Season gemacht hat, Rekorde gesprengt hat. Also ja, und auch in der Tiefe, wir haben da schon, auch vor allem bei den Cornern, jetzt wirklich junge, talentierte Corner drin, die einfach jetzt noch ein bisschen, ja, einfach Realtime-Raps gebraucht haben und wo man über die ganze Season einfach gesehen hat, die entwickeln sich und die kommen immer besser ins Game und wir haben da ein paar junge Player, die wirklich die nächsten Jahre zu festen Ankersteinen sowohl offensiv als auch defensiv werden können und ich glaube, der Draft an sich war das Beste, was wir in der Offseason gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also war schon ein guter Draft, wo viele Leute dabei waren, die, also für so einen Draft sage ich mal, viele Leute, die gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall Talent haben. Ich sage mal so, die ersten fünf Picks sehen ganz gut, sahen eigentlich auch die Saison über ganz gut aus mit Jefferson, Gladney, Cleveland, Dantzler, und Wonnum. Also die haben alle eigentlich so ein bisschen auch was gezeigt. Und allein das schon eine Riesensache für ein Team. Also so viele Spieler, die zumindest Potenzial zeigen, beziehungsweise im Fall von Justin Jefferson natürlich schon absolutes Top-Niveau. Da sind ja auch noch ein paar Leute dahinter, die Ansätze gezeigt haben, sich entwickeln können. Also das denke ich, was wir in den nächsten, sage ich mal, 3 Jahren, wo die meisten Leute halt alle noch unter Vertrag stehen, auf jeden Fall drauf bauen können. Die Free Agency, naja, die hatten wir vorher vor der Saison schon ein bisschen kritisiert. Im Endeffekt sollten wir ein bisschen recht behalten. Die große Edition, die wir mit Michael Pierce hatten, war halt gar nicht da. Aber ja, wie gesagt, das Positive war der Draft und der Draft ist ja nicht nur eine Sache für ein Jahr, sondern ich denke, das wird auch in den nächsten 2, 3 Seasons eigentlich eine solide Basis sein.
Ja, was Jan und Chris gesagt haben, ich denke, den Draft, den kann man unterschreiben. Nach einem Jahr ist der nur schwer zu bewerten, aber was wir sehen, ist wirklich gut. Bei der Free Agency sieht es sehr düster aus, meiner Meinung nach. Ich bin es jetzt gerade nochmal durchgegangen. Kirk Cousins Verlängerung ist natürlich ein Pluspunkt. Alles andere danach muss man schon sehr suchen. Und ich bin jetzt mit Brad Jones gegangen, der noch ein Signing war, der zwar wieder viel zu wenig gespielt hat, aber zumindest wenn er gespielt hat, unserer größten Baustelle in der Offense zumindest ein wenig Sicherheit gegeben hat.
Ja, kann man sich nur anschließen. Also im Draft natürlich die ersten paar Picks sehen alle sehr, sehr gut aus. Cameron Dantzler würde ich da auf jeden Fall nochmal rausstellen, der wahrscheinlich in der dritten Runde der beste, wirklich nochmal der beste Value-Pick eigentlich der Vikings war. Vielleicht auch noch über Justin Jefferson, obwohl Jefferson natürlich auch ein absoluter Home-Run-Pick war. Aber dadurch, dass Dantzler halt ein Drittrunden-Pick war, kann man da natürlich diskutieren. Hat eine überragende zweite Saisonhälfte gespielt, ist laut PFF in der zweiten Saisonhälfte der viertbeste Corner der NFL gewesen. Hat die exakt gleiche PFF-Grade wie Xavier Howard gekriegt. Um das mal in Kontext zu setzen, also das war schon wirklich gut, was da in der zweiten Saisonhälfte von Dantzler kam. Auch Gladney, fand ich, hat hier und da immer wieder durchscheinen lassen. Klar, noch sehr inkonstant, aber auch den Pick finde ich bisher relativ gut. Ja, danach, du hast es schon gesagt, sieht es relativ düster aus. Selbst den Stephon Diggs-Trade würde ich jetzt nicht so positiv bewerten, wie das, glaube ich, viele tun, einfach dadurch, dass man Jefferson daraus gekriegt hat. Aber im Endeffekt muss man mal sagen, wo würden wir jetzt stehen, wenn die Eagles das gemacht hätten, was sie hätten tun sollen. Wie würden wir diesen Trade jetzt sehen, wenn die Eagles Jefferson genommen hätten und wir jetzt meinetwegen mit Jalen Reagor oder so dastehen würden? Also dann würden wir, glaube ich, ganz anders über diesen Trade sprechen. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal so vor Augen rufen. Klar, im Endeffekt haben die Vikings aus diesem Trade viel mitgenommen, aber da war schon auch sehr, sehr, sehr viel Glück dabei und das war ein hohes Risiko, was die Vikings da gegangen sind, was sich im Endeffekt jetzt ausgezahlt hat. Aber das hätte auch ganz, ganz in die andere Richtung gehen können. Ansonsten in der Free Agency, ja, muss man sagen, war eigentlich der beste Move noch Michael Pierce, der halt leider nicht gespielt hat. Aber man hat halt auch so ein bisschen gesehen, wofür auch diese Run-Stopping Defensive Tackles gut sind, auch in dieser Defense. Wofür eben auch ein Linville Joseph immer gut war. Und es hat ja auch vor einer Woche oder so nochmal einen PFF-Artikel dazu gegeben, der auch nochmal den Wert von Run-Stopping Defensive Tackles rausgestellt hat. Einfach, weil es das ermöglicht, was Mike Zimmer halt eigentlich ganz gerne gemacht hat, immer mit seiner Defense, nämlich schwere Defensive Tackles, aber dafür halt eine leichte Box mit nur 6 Mann spielen, um dann eben einen zahlenmäßigen Vorteil in Coverage zu gewinnen. Und das konntest du halt dieses Jahr einfach nicht machen, weil entweder hast du es gemacht, dann ist aber jeder Gegner komplett über die Vikings drüber gerollt mit dem Laufspiel, weil Stephen und Jaleel Johnson halt einfach völlig überfordert waren in der Mitte. Mal abgesehen von den Linebackern, die es halt auch nicht gebracht haben. Spätestens als Eric Hendricks dann verletzt war. Oder du bringst halt mehr Leute in die Box, was dann eben mit Rookie-Cornerbacks genauso nach hinten losgeht. Und deswegen muss man im Endeffekt sagen, wäre es, glaube ich, schon sehr schön gewesen, wenn man Michael Pierce in dieser Saison noch gehabt hätte. Und deswegen würde ich das noch als den am ehesten vertretbaren Move der Free Agency nennen. Ansonsten glaube ich, wird jetzt viel über die Free Agency gesprochen, wenn wir nämlich über die rückblickend schlechtesten Moves der Offseason sprechen.
Ja, aber jetzt vielleicht kann mich noch einmal einer ganz kurz aufklären, weil ich mir ein bisschen unsicher bin. Wie ist das jetzt eigentlich mit Pierce Vertrag? Der hat ja ein Opt-out gemacht. Wird der Vertrag damit verschoben oder verfällt das ja einfach?
Der wird verschoben. Also der okay. Vertrag ist einmal komplett ein Jahr nach hinten gedrückt worden. Deswegen, das ist auch positiv für den Vikings Cap-Hit, muss man sagen, zumindest im kommenden Jahr. Denn der Cap-Hit im ersten Jahr von Pierce ist deutlich geringer als der im zweiten Jahr. Also nächstes Jahr steht er nur mit 5 Millionen in den Büchern.
Ja, okay. Also eigentlich eine Sache, die für uns dann doch in Anführungsstrichen so ein bisschen Glück im Unglück war.
Kann man so sagen im Endeffekt. Aber ja, dann kommen wir jetzt mal zu den schlechtesten Free Agent und generell schlechtesten Off-Season-Moves.
Okay, dann fange ich gerne an. Wo fangen wir denn jetzt mal an? Also in meinen Augen, Dan Bailey, 3 Jahre, 10 Millionen. Also ich war eh kein Freund davon, grundsätzlich einen Kicker so hoch zu bezahlen. Und ja, irgendwie hat es dann im ersten Teil der Saison war es halt noch irgendwo okay, aber wir haben alle die letzten Spiele gesehen. Ja, das war ja zwischendurch sehr dramatisch, nennen wir es sehr dramatisch. Und dafür bezahlen wir so viel Geld und kommen eigentlich auch nicht mehr daraus wirklich raus, ohne uns da massiv zu verschulden. Was ich sonst noch doof fand, CJ Ham, 4 Jahre, 12 Millionen, ja, der hat ganz gut geblockt, aber der blockt halt nur ganz gut. Und dafür so viel Geld zu bezahlen, also da kann man lieber ein bisschen Geld in der Hand nehmen und sich einen hauptberuflichen Blocker als Guard oder so verpflichten. Oder vielleicht, ja, also einen auf jeden Fall bei dem Preis. Sind für mich so, sage ich mal, die zwei ja, schlechtesten Off-Season-Moves, wenn man noch das Geld und den Value dahinter sieht.
Ja gut, bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich meine, mit Ham, ich weiß nicht, ich finde, er hat einen großen Anteil an dem Erfolg von unserem Running Game mit Cook. Er macht, setzt da teilweise wirklich elementare Lead-Blocks und ob es die Kohle wirklich wert ist, fraglich, aber gibt es andere Baustellen, wo ich meiner Meinung nach zuerst Kohle sparen würde. Ich habe mich gewundert, dass wir trotzdem, dass wir Irv Smith im Kader haben, Kyle Rudolph nochmal weiterbehalten haben. Da hätte ich eigentlich fast schon mit dem Cut gerechnet. Vor allem, nachdem Irv ja wirklich vielversprechend war und dann im Second Year eigentlich dann noch mit mehr Raps einfach den Leap zum klaren Starter hätte machen können. Was er jetzt in meiner Meinung nach trotzdem gemacht hat, aber halt nicht so deutlich, wie ich das eigentlich erhofft hätte. Und was für mich komplett unverständlich war, mit dem Opt-out von Michael Pierce, hätten wir praktisch die Kohle für dieses Jahr wieder zur Verfügung gehabt. Und dass man sich dann einfach nicht nach einer Alternative umsucht, sondern sagt hier, Jalen Johnson und Jamal Stephen haben das Ding. Und das, also diese Interior Defensive Line war eine Ansage mit Katastrophe. So, also wo diese Ansage kam, hey, wir lösen das In-House mit diesen zwei, war eigentlich klar, dass unsere Run-Defense dieses Jahr so gut wie nicht vorhanden sein wird. Dass man da einfach dann nicht sich nach Alternativen umgeguckt hat. Sei es auch nur ein Snacks Harrison für ein Jahr auf einem billigen Deal, so was soll's, einfach nur um dieses eine Jahr zu überbrücken, aber diese Run-Defense war einfach ein Genickbruch von Anfang bis Ende. Dann, was ich nicht verstanden habe, war die Geschichte mit Alex Hollins, der das ganze Trainingscamp über als Wide Receiver 3 gehypt wurde, der dann im Endeffekt auf dem Practice Squad gelandet ist und dann jetzt weg ist. So verstehe ich nicht, warum mache ich so einen Hype um den Typen, wenn ich ihm dann nicht mal irgendwie einen Shot gebe und weiter mit BZ Johnson und Chad Beebe das Ding durchziehe. Wobei man sagen muss, Beebe hatte dann halt auch wenn er schlechte Momente hatte, halt auch seinen Hero-Moment mit dem Game-Winner. Aber auf Konstanz gesehen sehe ich Beebe nicht als einen Wide Receiver 3 in der NFL. Ich weiß nicht, warum er da dann Hollins so aufgebaut hat und so eine Nummer draus gemacht hat, um ihn dann einfach wieder fallen zu lassen. Das war einfach Quatsch.
Ja, ist alles nicht falsch, was ihr zwei gesagt habt. Wir haben ja schon zur Offseason gerade diese Personalien in den Special Teams und auch den Fullback kritisiert. In der Defense wurde einiges falsch gemacht, was Zim auf seiner Abschlusskonferenz ja auch mehr oder weniger bestätigt hat, indem er gesagt hat, er hat Sachen falsch eingeschätzt. Für mich noch ein Name, den man jetzt schön in Hindsight, also nachdem die Saison gespielt ist, sagen kann, wo ein Fehler war, den ich damals den Move gut fand, ist Anthony Harris, der 11 Millionen und ein paar zerquetschte auf dem Franchise-Tag verdient und dieses Jahr leider sehr, sehr wenig gezeigt hat. Man kann das Ganze positiv spinnen, indem man sagt, durch den Franchise-Tag sind wir wahrscheinlich um eine teure Extension drumherum gekommen. Aber alleine, was Bezahlung und Leistung dieses Jahr angeht, und ich weiß, dass die Corner wirklich schwach waren und ich weiß, dass in der Defense viel falsch lief, aber das war schon sehr enttäuschend, was Harris dieses Jahr gezeigt hat.
Ja, also ich sag mal, was Kosten angeht und in dem Fall, ich sag mal, Kapitalkosten, weil es nicht nur finanziell war, war der schlechteste Move und auch Move resultierend aus einer großen Fehleinschätzung, der Trade für Yannick Ngakoue. Und auch das ist ein Move, den ich eigentlich anfangs jetzt nicht so schlecht nicht für so schlecht gehalten habe, aber im Endeffekt tut uns dieser Second-Round-Pick, der uns jetzt fehlt, einfach weh. Klar, wir haben noch einen zusätzlichen Third-Round-Pick dazu bekommen, aber diesen Second-Round-Pick, der fehlt uns jetzt einfach, das muss man einfach sagen. Und im Endeffekt ist dieser Move halt daraus entstanden, dass man eben doch irgendwie dachte, man könnte noch Contender sein. Und das muss man einfach sagen, ist rückblickend einfach eine krasse Fehleinschätzung gewesen. Dieses Team war nicht gut genug, um Contender zu sein. Und eigentlich musste man das auch vorher wissen. Also, ja, seien wir jetzt mal ehrlich, klar haben wir alle irgendwie gehofft, noch so Grenze Playoff-Team zu sein. Und wenn einige Sachen für die Vikings gelaufen wären, so weit weg war man davon jetzt nicht. Aber ein ernsthafter Contender, ein ernsthafter Titelcontender, ein Team, was tief in die Playoffs gehen kann, das muss man vorher wissen, dass die Vikings dieses Jahr einfach nicht sind. Und ja, daraus muss man dann halt eben schließen, dass dieser Move halt einfach völlig daneben war, weil dieser Trade für Yannick Ngakoue war ein klassischer Contender-Move. Dazu kommt dann halt eben auch noch, dass Ngakoue eben auch mit seinen Leistungen nicht das gebracht hat, was man erwartet hat. Also auf die Saison gesehen, die Vikings-Zeit und die Ravens-Zeit zusammengesehen, muss man jetzt mal sehen, klar, er hat deutlich mehr Sacks, er ist ja auch immer noch der Vikings-Sack-Leader, aber wenn man auf Pressures guckt, und das ist im Normalfall die deutlich stabilere und deutlich aussagekräftigere Metrik, dann hat Ngakoue in mehr Pass-Rush-Snaps die exakt selbe Pressure-Anzahl wie Fadi Odenigbo. Und das ist halt einfach nicht das, was wir da von dem erwartet haben. Und wahrscheinlich auch nicht das, was die Ravens von ihm erwartet haben. Und deswegen ist es jetzt auch mal ganz und gar nicht überraschend, dass beispielsweise Jaguars und Packers-Fans es nicht geschafft haben, Ngakoue in den Pro Bowl zu kriegen, was sie ja wegen einem besseren Pick versucht hatten. Aber im Endeffekt muss man sagen, also das war der kostspieligste Move. Ansonsten natürlich der Franchise-Tag von Anthony Harris, die drücken nicht gut aus. Die Spezialisten, ist, glaube ich, alles zu gesagt worden. Aber das war, denke ich, der Move, der uns auch in der Zukunft so mit am meisten kosten wird.
Ja, da muss ich, das mir gerade, als wir darüber geredet haben, auch noch eingefallen. Den hatte ich schon ganz vergessen, weil der nach 5 Spielen wieder weg war. Ja, also Ngakoue, ich mochte den Trade auch nicht, weil ich uns nicht als so weiter Contender gesehen habe und mir nicht klar war, wie wir ihn hätten bezahlen sollen. Auch wenn es schon ein bisschen Hype ausgelöst hat, aber ja, den Second Rounder hätte ich doch gerne leider noch gehabt.
Das glaube ich, da geht es uns allen so. Ja, dann steigen wir doch mal ein in die wunderschöne Saison und bleiben da erstmal ganz allgemein. Und deswegen, wir haben so ein bisschen auch über die Gründe jetzt schon gesprochen, weil der Ursprung bei einer schlechten Saison kann halt eben auch oft in einer schlechten Offseason liegen. Aber mal generell, was sind für euch die Gründe, warum die Vikings dann eben doch vielleicht doch auch ein bisschen unter den Erwartungen geblieben sind, auch wenn die ja bei uns jetzt nicht unrealistisch hoch waren?
Ja gut, was möchtest du erwarten? So, wir haben eine Defense, die zu über der Hälfte der Starter aus Rookies oder Backups oder irgendwelchen gegen Ende der Season dann Elevated Practice Squad Guys bestand. Da war einfach keine Tiefe da, da war die Qualität nicht da. Die Jungs, die was drauf haben, waren einfach noch nicht so weit und mussten sich noch entwickeln. Also, dass die Defense dieses Jahr nicht viel hält, war absehbar. Wurde ein bisschen kaschiert dadurch, dass die Offense uns tatsächlich in vielen Games lang mitgehalten hat. Aber im Endeffekt, die Defense in der Besetzung, mit der wir in die Season gegangen sind, war schon dünn. Durch die Verletzungsausfälle war es dann einfach, war es vorbei. Ich weiß nicht, wie man das noch anders ausdrücken soll, aber mit diesem Defense-Kader, der da als Starter auflief, war einfach nichts zu holen. Ich meine, wenn du 30 plus Punkte pro Game erzielst und trotzdem das Game verlierst, dann war es die Defense.
Ja, also ich meine, unsere Statline sieht ja insgesamt, sage ich mal, was Punkte oder sowas angeht, gar nicht so übel aus. 430 Punkte erzielt. Leider haben wir aber 475 Punkte gegen uns bekommen. Und das fängt, wie wir es gerade schon am Anfang gesagt haben, Opt-out Pierce, Danielle Hunter fehlt. Nach, ich glaube, 2 Spielen ist dann auch Anthony Barr raus. Damit fehlen eigentlich vorne in der Box schon mal 3 wichtige Spieler, fast die komplette Saison. Eric Kendricks hat, glaube ich, auch 5 Spiele verpasst, der auch ein super wichtiger Spieler da hinten drin ist. Dann nur Rookies, also neben dem Injury-Bug, den wir dann diese Saison quasi und dem Covid-Bug, durch den wir Pierce die ganze Saison verloren haben, ja, war einfach gerade diese solide Basis, die wir eigentlich hatten, die Rookies indirekt hätte unterstützen müssen, war ja quasi schon mal komplett weg. Also die meisten Vets, wer war noch da? Harrison Smith die ganze Saison über und dann am ehesten noch Anthony Harris, der die letzten 2 Saisons sehr gut war, aber von den wirklichen Leistungsträgern, die wir die ganze Saison über hatten in der Defense, war ja nur Harrison Smith zur Verfügung und dann halt zwischendurch Kendricks. Und das war dann auch irgendwann, sage ich mal, zu viel für den Rest und wir haben einfach Punkte gegen uns gekriegt, noch und nöcher. Und ja, das konnte dann die Offense nicht mehr auffangen, weil die natürlich auch ihre gewissen Schwächen hatte. Aber gerade in der Defense sehe ich es halt einfach deutlich eklatanter.
Ja, dass die Defense das große Problem war, das, da gibt es, glaube ich, keine 2 Meinungen in der Saison. Trotzdem finde ich, hätte man mehr aus diesem Kader rausholen können. Die Vikings sind eins dieser Teams in der NFL, die es schaffen, jedes Jahr aufs Neue in mehreren Spielen selbst ins Bein zu schießen. Und auch dieses Jahr war da wieder was ganz Großes dabei. Das fängt bei der Sturheit von Coaches an, die nicht erkennen, dass man eben nicht mehr dieses Defensive-First-Team ist und dass man durchaus auch die Feuerpower hätte, um Shootouts wirklich auch langfristig erfolgreich zu spielen. Geht dann über irgendwelche individuellen Fuck-Ups weiter. Ich denke da an das Tampa Bay-Spiel und ist auch Pech dabei gewesen, wenn man an das Seahawks-Spiel denkt. Das ist wieder die Kombination und am Ende landet man bei 7-9. Ich hatte vor der Saison 8-8 den Rekord getippt. Auf Platz 2 der Division ist jetzt nicht ganz so weit weg, aber es fühlt sich irgendwie weiter weg an. Und ich bin der Meinung, trotz dieser jungen, teilweise auch untalentierten Defense auf manchen Positionen hätte man da mehr rausholen können.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also gerade offensiv wäre da, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen. Und ja, es ist eine ganz lustige Statistik. Das Punkteverhältnis ist schon angesprochen worden, aber auch das Yards-Verhältnis. Und das ist etwas, was ich normalerweise nicht anspreche, weil ich das nicht unbedingt immer für sehr aussagekräftig halte. Aber dass die Offense exakt genauso viele Yards geholt hat, wie die Defense abgegeben hat, ist schon eine sehr witzige Statistik. Das ist tatsächlich aufs Yard genau. Und das beschreibt, finde ich, diese Saison schon relativ gut. Ja, ansonsten, klar muss man sagen, man hat sich viele knappe Spiele auch wieder gekostet durch Coaching-Entscheidungen, durch individuelle Fuck-Ups, durch ja, wie du auch schon gesagt hast, durch Pech, aber man muss auch andersrum sagen, dass da auch das ein oder andere Spiel für die Vikings ausgegangen ist, was jetzt auch nicht unbedingt immer für die Vikings ausgehen würde, wo man sich auch nicht unbedingt drauf verlassen kann. Da sehe ich das Green Bay-Spiel, wo die Vikings absurd viele Third Downs converted haben, was halt absolut nicht stabil ist. Und wo Green Bay auch, glaube ich, so mit einer seiner schlechtesten Offense-Leistungen der ganzen Saison gebracht hat gegen die Vikings-Defense, die das jetzt wahrscheinlich nicht von selbst gemacht hat. Ja, dann auch Carolina, wo Teddy den Wide-Open-Touchdown in der Endzone verpasst, der ohne Probleme das Spiel gewonnen hätte. Auch das Spiel hätte eigentlich längst gegen die Vikings entschieden sein können. Und ja, man muss im Endeffekt eigentlich wieder sagen, also irgendwie hat sich das am Ende immer wieder ausgeglichen und deswegen muss man leider schon sagen, dass es im Endeffekt, wenn man nicht unbedingt auf die Klasse des Kaders, aber auf die Klasse des Kaders und das Coaching zusammen, dann passt der Rekord halt schon. Und da muss man eben leider sagen, dass die schlechte Selbstwahrnehmung der Coaches in vielerlei Hinsicht nun mal einfach viel gekostet hat in dieser Saison. Und dass man gerade in der Offense deutlich mehr hätte bewegen können. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass im Laufe des Jahres ein leichtes Umdenken stattgefunden hat. Also die Offense ist in Richtung Winter ein bisschen passlastiger geworden. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Und zwar relativ kontinuierlich. Also da scheint man wenigstens ein bisschen umgedacht zu haben. Aber ansonsten, es war halt einfach zu spät, es war zu wenig. Und es hätte halt wesentlich früher kommen müssen. Und deswegen muss man eben leider sagen, dass man dann eine Saison doch relativ leichtfertig verschenkt hat, auch wenn man sagen muss, dass die Saison wahrscheinlich auch nicht so viel weiter gegangen wäre, selbst wenn man ein bisschen besser gecoacht hätte. Aber jetzt mal auch aus Teamsicht, was waren denn für euch so die Highlights der Saison, auch wenn es eine relativ enttäuschende Saison war, aber wirklich aus Teamsicht, nicht aus individueller Sicht, dazu kommen wir später noch, aber was waren für euch so die besten Momente und so auch die besten Takeaways der Saison, die vielleicht im Hinblick auf die Zukunft Hoffnung machen?
Für mich war einer der besten Momente, dass das Green Bay, das zweite Green Bay-Spiel in Lambeau, also einfach nicht gesweept zu werden, wo man eigentlich als krasser Außenseiter hingeht nach einem Sieg und fünf Niederlagen zuvor, die Bye Week, und dann geht man nach Green Bay, die zu dem Zeitpunkt super drauf waren und auch natürlich jetzt immer noch super drauf sind, standen mit dem genau gegenteiligen Rekord da mit 5-1, und dann gewinnt man halt in Lambeau und ist immer schön gegen, ja, eigentlich den in Anführungsstrichen größten Rivalen in der Division, und auch wahrscheinlich sind wir auch in den letzten Jahren eigentlich am ehesten für Green Bay der größte sportliche Rivale gewesen, weil wir die einzigen sind, die den immer mal wieder was streitig gemacht haben, regelmäßig. Das war auf jeden Fall gut, und danach dann nochmal zwei Division Games zu gewinnen oder das Zurückkommen gegen die Panthers, also dass wir auch wieder die Qualität gezeigt haben, wie in der Vorsaison gegen die Broncos war es, meine ich, zurückzukommen. Und ja, insgesamt dann im Laufe der Saison doch größtenteils besser geworden sind in den meisten Punkten, auch in allen Mannschaftsteilen, sei es jetzt in der Offense, aber auch in der Defense. Das ist es war insgesamt eine Steigerung zu sehen, auch wenn dann da zwischendurch wieder Spiele waren, wo man sich am liebsten die Haare ausgerissen hätte.
Ja, es gibt wenig Positives, finde ich, aus dieser Saison mitzunehmen, was jetzt an Spielen angeht. Weil wenn man im Nachhinein so drüber guckt, man doch einfach wirklich schwache Gegner geschlagen hat, hauptsächlich. Und da möchte ich mich aber bei Chris einfach hinten dranhängen. Da gab es diese drei Spiele in Serie, wo wir zuerst in Green Bay gewinnen, dann gegen Detroit und dann Monday Night war es, glaube ich, in Chicago. Und dieses Monday Night Game, das war zwar wirklich nicht hübsch, um Gottes Willen, aber das war so mein persönlicher Höhepunkt der Saison. Einfach, weil wir im Soldier Field so, so schlecht aussahen die letzten Jahre. Ich fand es so ein bisschen zumindest von den Coaches das Gefühl hatten, man hat es offensiv so ein bisschen eher verstanden, dass nicht immer nur durch Dalvin Cook geht, auch wenn der oft genug gegen Akeem Hicks angerannt worden wurde. Und dann war es ein Monday Night Game. Also das war mein Höhepunkt.
Ja, für mich hat sich der Höhepunkt so ab der Bye-Week bis Ende Season eigentlich durchgezogen. Also es war jetzt kein groß leuchtender, funkelnder Höhepunkt, sondern eher so ein, ach ja, guck mal, so die Entwicklung, dass man sieht, so dieses Team mit den ganzen jungen Rookies und Second-Year-Guys und einfach dieser junge Starting-Kader geht in diese Season, kriegt erstmal 1-5 auf die Fresse Und dann nach der Bye-Week sich zu sammeln und nochmal zurückzukommen und tatsächlich auch nochmal um Playoff-Spot zu contenden und sich da dann einfach selber aus dem Loch wiederzuholen, fand ich eine sehr positive Entwicklung und vor allem aber auch sehr wichtig für die ganzen Jungen, die wir jetzt da im Team haben, dass die einfach sehen, von wegen, man kann auch einfach mal wieder nach einer Stretch von schlechten Games mal wieder in die Spur kommen und dann wirklich auch das Ding wieder zum Rollen bringen. Ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für junge Spieler, die gerade frisch in die NFL kommen, einfach zu sehen, es geht. So, nur weil du mit 1-3, 1-4, 1-5 in die Season startest, heißt es nicht automatisch, dass du halt ein komplettes Kackteam bist, sondern dass du einfach auch trotzdem das Potenzial hast und manche Sachen einfach ein Prozess sind, der auch eine Weile dauert, bis es läuft. Und ich glaube, da können die jede Menge draus ziehen nächstes Jahr.
Ja, also ich glaube, also positiv finde ich ist noch ein bisschen, dass man es irgendwie trotzdem geschafft hat, auch gegen gute Teams nicht unbedingt zu gewinnen, aber zumindest relevant zu bleiben. Man hat ein konkurrenzfähiges Spiel gegen die Titans gemacht, man hat ein konkurrenzfähiges Spiel gegen die Seahawks gemacht, man hat die Packers einmal geschlagen, man hat gegen Tampa Bay zumindest eine gute Halbzeit gespielt, wo man dann von verschiedenen Faktoren dann das so ein bisschen aus der Hand genommen bekommen hat. Das einzige Spiel, wo man, fand ich, gegen ein wirklich gutes Team wirklich richtig, richtig, richtig mies aussah. Ja, nicht das einzige, es gab zwei Spiele. Das eine war in Woche 1 gegen Green Bay und das andere war halt gegen die Saints. Aber man muss halt auch sagen, gegen die Saints, da war halt einfach die Luft raus. Zu dem Zeitpunkt waren die Playoffs schon fast nicht mehr möglich. Aber im Endeffekt war es schon positiv zu sehen, auch nach dem 5-1, auch nach dem 1-5-Start, dass man jetzt nicht irgendwie zu den Lachnummer-Teams gehört, wie die Jets, wie die Jaguars, dass man jetzt nicht komplett von neuem anfangen muss, dass da immer noch Teile bei sind, die funktionieren, dass man eine Offense hat, die potenziell explosiv sein kann, wenn man sie denn lässt. Ich fand es sehr positiv, dass Kirk Cousins sich aus seinem Midseason-Loch gezogen hat, auch wenn er ja nicht super schlecht in der ersten Saisonhälfte gespielt hat, aber da war halt schon viel Kritik da, er hatte viele Turnover und dass er sich da rausgezogen hat und dann in der zweiten Saisonhälfte nochmal so zurückgekommen ist, wie er das getan hat, das fand ich war sehr, sehr positiv und das macht mir auch Hoffnung und deswegen muss ich sagen, ja, da gab es doch ein paar Momente, aus denen man zumindest halbwegs Hoffnung schöpfen kann. Und deswegen, es war nicht alles schlecht, wie man so schön sagt. Deswegen, ja, und apropos, es war nicht alles schlecht. Von der Teamebene kommen wir jetzt auf die individuelle Ebene, denn die NFL vergibt ja gerne nach jeder Saison ihre Awards. Und das würde ich jetzt auch tun, erstmal die positiven Awards. Wir werden auch gleich noch zu den individuellen Lowlights kommen. Aber die individuellen Awards jetzt in dem Fall positiv. Ich würde sagen, Jan fängt an und zwar mit den Awards für Offensive Player, für den Vikings MVP. Also nochmal für alle zur Erklärung. Es geht eben nur um Vikings-Spieler, es sind nicht die tatsächlichen NFL Awards. Und zwar Vikings MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Rookie, Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year. Dann die größte positive Überraschung, also ein Spieler, den wir so nicht erwartet hatten, und der Spieler, der sich am meisten verbessert hat. Deswegen, Jan, fang mal an.
Gut, ja, MVP, man kennt's, geht meistens Richtung Quarterback, ist bei mir nicht anders. Sehe ich einfach als most valuable. Komme ich nachher auch noch bei einem anderen Punkt nochmal dazu. Spielmacher. An ihm hängt eigentlich so in der Offense alles, ob es läuft, ob es nicht läuft. Wen will man da als wertvolleren Spieler nennen? Ich meine, klar, gut, die Receiver, die O-Line und so weiter. Aber da sehe ich keinen, der jetzt einen Cousins überholt hätte, was Value angeht. Offensive Player of the Year wird zum Double Award mit Offensive Rookie of the Year. Gehen bei mir beide an Jefferson. Ich meine, wer den All-Time-Record von Anquan Boldin und den Team-Record von Randy Moss in seiner Rookie-Season pulverisiert, hat einfach beide Awards verdient. Kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Defensive Player of the Year war tatsächlich ein Punkt, wo ich eine Weile suchen musste. Geht bei mir am Ende trotz teilweise ungewohnter Schwächen an Harrison Smith. Einfach ganz prägnant habe ich dieses eine Bild im Kopf. Harrison Smith wird, ich glaube, es war gegen die Texans, ejected. Und im nächsten Play kommt der Deep Shot und sofort komplettes Chaos im Backfield. Niemand, der da irgendwas koordiniert und das Ding sitzt zum Touchdown. So, es war so ein prägnantes Bild, wo einem einfach wieder vor Augen geführt wurde, dass er eigentlich unser Defensive Quarterback da hinten drin ist in der Secondary und einfach die ganzen Jungen da ein Stück weit zusammengehalten und koordiniert hat, so gut es konnte. Er hatte ein paar Fuck-Ups drin, ein paar Miss-Tackles, die er sonst nicht macht, die meiner Meinung nach drauf gehen, dass er einfach zu viel machen wollte und teilweise Fehler von anderen kompensieren wollte. Aber im Großen und Ganzen sehe ich ihn trotzdem noch als unseren konstantesten Defensive Player dieses Jahr. Abseits von Kendricks, den ich jetzt aber halt nicht genommen habe, zwecks Injury, weil er halt dann doch einen großen Teil der Season verpasst hat. Oder einen elementaren Teil der Season. Defensive Rookie of the Year, Cam Dantzler. Nach der Bye-Week eine super Rookie-Season als Corner hingelegt. Wie Jonas vorher schon meinte, Nummer 4 Corner der NFL nach der Bye-Week. Also, was will ich mehr von einem Rookie? So, wunderbar. Surprise-Pick. Most surprising. Vielleicht unpopulär, aber bei mir war das tatsächlich Tyler Gronklin als Receiving-Weapon zu sehen. Hat mich tatsächlich sehr überrascht, fand ich angenehm, aber so im Duo mit Irv Smith zwei Receiver, die da wirklich auch als Pass-Catching-Option gefährlich werden können. Und vor allem, wenn man halt dann noch bedenkt, wie ineffektiv tatsächlich leider Kyle Rudolph war in den Spielen, in denen er auf dem Feld stand, fand ich, Gronklin hat da ein Stück weit, also Conklin natürlich, aber Gronklin spitznamenmäßig, hat da seine Chance genutzt durch den Ausfall und hat da so ein bisschen vielleicht dran gefeilt, doch dann, wenn es ab ist, eine Extension zu bekommen. Weiß ich nicht, ob es wert sein wird, ob es preislich interessant wäre, ihn zu halten, aber das ist auch nicht meine Aufgabe, deswegen, da sollen sich andere Gedanken drum machen. Aber ich finde, er hat sich da wirklich in dieser Gelegenheit ein bisschen selber empfohlen. Most Improved Player war wieder ein schwieriger Punkt, da die Player, die wirklich gut performt haben dieses Jahr, halt auch die Player waren, von denen man es eigentlich erwartet hat und gewohnt war. Eine Improvement, die mir tatsächlich ins Auge gefallen ist, war Cousins, der öfters mal wirklich seine Beine benutzt, wenn er merkt, dass der Druck kommt und auch wirklich mal zu Fuß das ein oder andere Play macht und einen First Down holt, was man so die letzten Jahre eigentlich nicht gewohnt war. Deshalb kriegt er von mir das Most Improved. Jo, das waren meine Awards.
Gut, dann übernehme ich. Ich kann das relativ kurz fassen. Jan hat da sehr vieles gesagt, was ich übernehme. MVP ist der Quarterback, Offensive Player und Offensive Rookie of the Year muss Justin Jefferson werden nach dieser Saison, meiner Meinung nach. Defensive Player of the Year kann mangels Alternativen auch nur Harrison Smith sein für mich. Biggest Positive Surprise ist was nicht so leicht ist. Theoretisch Justin Jefferson. Ich weiß nicht, also wenn man das jetzt wirklich bierernst nimmt und dem den dritten Award geben muss, dann ist das meiner Meinung nach der Fall. Weil auch sonst wenig da war. Ich habe vielleicht noch Ezra Cleveland, aber auch der ist gerade zum Ende her. Gut, er hat auf Guard gespielt, das hatten wir jetzt auch schon häufiger betont, aber auch der war zum Ende her schwach. Von daher würde ich eher Justin Jefferson als Biggest Positive Surprise nehmen. Und Most Improved Player, ja, ich schwanke zwischen zwei und mit beiden nicht glücklich. Das ist einmal Riley Reiff, unser Left Tackle, der sich wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat. Ich fand ihn aber vorher zumindest average, von daher ist da nicht so viel Improvement dabei, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt möchte ich bitte Jonas das Gesicht sehen, weil ich habe noch Shamar Stephen auf der Liste. An die Hörer, die jetzt nicht uns sehen können, er ist kurz vorm Verzweifeln, glaube ich. Ja, also der Improvement Award ist bei dem Team wirklich schwer. Steffen hat sich meiner Meinung nach verbessert von wirklich unterirdisch zu irgendwo zu einem Average Run Defender vielleicht. Ob das reicht für den Improvement Award, weiß ich aber nicht.
Noch lebt Jonas. Dann fange ich mal an. Also mein MVP ist ganz langweilig. Natürlich Kirk Cousins, weil MVP ist halt der Quarterback Award. Und wenn der Quarterback halt nicht totalen Mist macht, dann muss es auch der Quarterback sein. Und ich sag mal so, wenn er vielleicht so gespielt hätte wie in den ersten vier Spielen hätte oder ersten zwei, drei Spielen, hätte man drüber diskutieren können. Aber danach hat er sich dann ja gefangen und trotzdem noch gut abgeliefert. Und deswegen ist er einfach der MVP. Offensive Player of the Year habe ich dann aber jetzt noch mal anderes, also nicht der dritte, der Jefferson. Ich habe mal Dalvin Cook genommen, weil ich bin auch kein Fan davon, dass wir ihn jetzt richtig groß bezahlt haben, aber trotzdem hat er aus den Sachen, die er dann wieder als Chance hatte, einfach geliefert, ordentlich Touchdowns, ordentlich Yards, also ich glaube 1500 Yards, 15 Touchdowns, ja, war halt mal wieder eine Maschine, wenn er dann auch gesund war und hat ja auch am Ende dann nur gefehlt, weil leider ja sein Vater verstorben ist und ist eh um nichts mehr ging, deswegen es ist alles sag ich mal in der Hinsicht bedenkenlos, aber ich finde, er hat sehr gut gespielt. Defensive Player of the Year, auch wenn er viel gefehlt hat, für mich Eric Kendricks, aber quasi mit seinem Ausfall ist in meinen Augen auch wieder ein bisschen was auseinandergebrochen. Das sind dann halt die Spiele gewesen. Jacksonville konnte man noch auffangen, aber gegen Tampa, Chicago, die Saints, ja, da war es dann zum Saisonende halt auch wieder schlechter und es lag in meinen Augen halt auch stark mit daran, dass eben Eric Kendricks ausgefallen ist. Und deswegen ist er für mich der Defensive Player of the Year. Beim Rookie Offensive, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wir haben alle Jefferson in irgendeinem Award, aber wie soll man das ja, überbieten? Biggest Surprise, sage ich mal, ist für mich auch so ein bisschen ein Tie. Da würde ich ähnlich gehen, wie Stefan schon sagte. Cleveland wäre das jetzt an einer Stelle gewesen, von dem ich definitiv weniger erwartet habe, als er dann am Ende geleistet hat, auch wenn er seine Schwächen drin hatte. Und sonst würde ich noch einen Rookie nehmen, und zwar DJ Wonnum, von dem ich auch nicht so eine Leistung erwartet hätte, sondern hätte auch gedacht, dass er mehr Probleme hat, gerade bei den von uns vorher schon angesprochenen ganzen Ausfällen in der Offensive Line, Defensive Line, dass er dann trotzdem ganz gut zur Geltung gekommen ist, ja, hat mich insgesamt positiv überrascht und deswegen für mich eines der biggest surprises. Und most improved player, also der am besten verbesserte Spieler, ja, das war auch das, womit ich am meisten gehapert habe und hätte vielleicht tatsächlich trotzdem gesagt, Garrett Bradbury, der sich gerade zur ersten Saisonhälfte war er das deutlich verbessert gezeigt hat, im Gegensatz zu seiner vergangenen Saison. Also im Run-Game war er ja schon gut, aber da ist er auch nochmal ein bisschen besser geworden. Aber auch im Pass-Blocking ist es besser geworden, auch wenn er da seine Probleme hat, was wir aber einfach mal auf die auch was oder was ich auch ein bisschen auf die Schwäche an den Guard-Positionen direkt neben ihm schiebe. Das macht es nicht einfacher, aber trotzdem hat er sich da in meinen Augen deutlich verbessert, nachdem das letzte Saison teilweise ein absoluter Totalausfall war, was das im Pass-Blocking veranstaltet wurde.
Ja, also ich denke, wir haben eine ganze Reihe einstimmige Awards. MVP, glaube ich, brauchen wir nicht groß zu sagen. Auch bei mir, Kirk Cousins. Wir haben es gesehen, mit dem auch leistungstechnischen Wechsel und der leistungstechnischen Entwicklung der gesamten Offense von der ersten Saisonhälfte zur zweiten. Brauchen wir nicht drüber reden. Diese Offense steht und fällt mit Kirk Cousins. Und er hat sich gerade in der zweiten Saisonhälfte auch wieder deutlich verbessert. Er hat wieder eine wirklich gute Saison gespielt keine Frage, Kirk Cousins ist der Vikings MVP. Braucht man wirklich nicht drum rumreden. Dann Offensive Player of the Year und auch bei mir wieder in Einheit mit Offensive Rookie of the Year. Ja, es ist kein Value Award, aber mal ganz ehrlich. Jefferson hat schon angesprochen, den Rekord für Receiving Yards eines Rookies gebrochen. Er hat die zweithöchste PFF-Grade aller NFL-Receiver. Nicht der Rookies, sondern aller NFL-Receiver. Er ist Nummer 2 in Yards pro gelaufener Route. Auch wie bei der Gesamtgrade hinter Devante Adams. Er ist Nummer 3 aller Wide Receiver bei Yards After Catch Over Expected nach den Next-Gen-Stats. Er ist Second-Team All-Pro. Das ist heute erst reingekommen in seiner Rookie-Saison. Also was will man da noch groß sagen? Für mich ganz klar auch Offensive Player of the Year. Also dafür finde ich auch weder als Rookie noch eben bei Offensive Player of the Year irgendwie einen Weg dran vorbei. Defensive Player of the Year, ja, es ist kein Value Award. Deswegen, ja, Harrison Smith mag ein bisschen wichtiger sein für die Defense, als Eric Kendricks ist. Aber Eric Kendricks ist für mich der beste Spieler dieser Saison in dieser Defense gewesen. Und wenn das Fehlen eines Middle Linebackers, das jetzt nicht unbedingt die absolut wichtigste Position in der Defense ist, so auffällt, wie es bei Eric Kendricks aufgefallen ist, dann sagt das, glaube ich, viel über die Qualität des Spielers. Und deswegen ist Kendricks für mich der Defensive Player of the Year bei den Vikings, hat erneut die zweitbeste Coverage Grade aller Linebacker in der NFL gehabt. Ja, dann der Award, den sowohl Chris als auch Stefan geskippt haben, nämlich Defensive Rookie of the Year, der aber, glaube ich, auch relativ einstimmig ist und auch der Pick, den Jan schon abgegeben hat mit Cameron Dantzler. Ich glaube, auch da braucht man nicht viel sagen. Ja, ich glaube, dass auch das ist ein relativ einstimmiger Award. Biggest Surprise? Ja, wurde, glaube ich, schon sehr viel zu gesagt. Auch ich bin da bei Justin Jefferson, weil, seien wir mal ehrlich, mit welchen Erwartungen sind wir da in die Saison gegangen? Wir haben erwartet, okay, solider Nummer 2 Receiver, wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Slot, macht dann vielleicht, keine Ahnung, seine 700 Yards und 6 Touchdowns. So wahrscheinlich das ungefähr die Erwartung, mit der wir alle in die Saison gegangen sind. Wir wussten alle, dass er kein neuer Treadwell wird. Galt ja auch als relativ High-Floor-Prospect, also relativ wenig Bustpotenzial. Aber naja, seien wir mal ehrlich, keiner von uns hat mit dieser Saison gerechnet. Da hätte man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr optimistisch sein müssen. Und deswegen ist das für mich die größte Überraschung. Und Most Improved, auch da ein Pick, den Jan genommen hat. Nicht den Pick für Most Improved, sondern den Jan als größte Überraschung genommen hat, nämlich Tyler Conklin. Weil den hatte von uns, glaube ich, vor der Saison niemand so großartig auf der Landkarte. Und nach der Verletzung von Kyle Rudolph und zwischendurch auch als Irv Smith gefehlt hat, finde ich, hat er das sehr gut gemacht und hat sich gerade im Endspurt der Saison doch als solide Receiving-Waffe gezeigt. Und das war einfach ein Punkt, den hat der vorher nicht gehabt. Und deswegen ist das für mich der am stärksten verbesserte Spieler gewesen. Man hätte Irv Smith nennen können, der aber halt nicht so viel genutzt wurde, dass man das großartig sagen kann. Bradbury für mich einfach aufgrund der zweiten Saisonhälfte ist er da rausgefallen, weil in der zweiten Saisonhälfte doch wieder sehr viel schiefgelaufen ist. Ich glaube auch, dass seine Probleme in Pass Protection nicht, wie viele sagen, an Kraft und an seinem Körper liegt, sondern dass da technische Probleme sind, die da in Pass Protection ihm so ein bisschen rausbringen. Dass, ich glaube, also da werde ich mich auch in unserer Podcast-Pause noch mal ein bisschen tiefer mit befassen. Da will ich noch mal reingucken, was da in der zweiten Saisonhälfte bei ihm schiefgelaufen ist, nachdem es eigentlich relativ vielversprechend angefangen hat. Aber deswegen, ja, Most Improved für mich Bradbury. Eben nicht Bradbury, sondern Tyler Conklin. Ja, jetzt haben wir über die positiven Awards gesprochen, aber gerade in einer Losing Season hast du natürlich eine ganze Reihe Spieler, die eben nicht an ihrer Erwartungen drangekommen sind oder eben ja vielleicht auch einfach nicht viel erwartet wurde und dabei eben einfach schlecht waren. Und deswegen geben wir dieses Jahr auch negative Awards raus, nämlich jeweils den schlechtesten Starter in der Offense und in der Defense, die negative Überraschung, nachdem wir die positive ja gerade besprochen haben, und der größte Leistungseinbruch vom letzten Jahr auf dieses, nachdem wir gerade ja den Most Improved Player hatten.
Gut, ich lege mal wieder los, ne? Offensive, schlechtester Starter, da habe ich noch einen Bonus-Award für den größten Pleb des Jahres, der geht an Drew Samir. da er aber halt nur 3,5 Games praktisch sabotiert hat, gehe ich mit dem Offensive Worst Starter des Jahres mit Dakota Dozier, der da nicht viel besser aussah und uns die ganze Season praktisch als menschliche Drehtür fungiert hat und jeden Pass-Rusher eingeladen hat, irgendwie unsere Offensive Line zu zerstören. Defensive Worst Start teilen sich bei mir Jalen Holmes und Jaleel Johnson. Beide absolute Non-Faktoren. So, der eine generiert als End 0,0 Pass Rush und Pressures, der andere als Runstopper wird einfach bei jedem Run 5 Yards Downfield weggeschoben. So. Also, die dürfen sich gern beide den Award in der Mitte durchsägen und jeder eine Hälfte mitnehmen. Dann die biggest negative Überraschung geht mit dem größten Leistungseinbruch einher, geht beides an Anthony Harris. Was der teilweise da in Coverage für Hirnfürze fabriziert hat, ich habe keine Ahnung, was bei dem im Oberstübchen abging, aber da war ja sowas von Synapsenfasching. Also von letztem Jahr Interception Leader zu diesem Jahr einfach nur bitte wirf da hin, so kommt eh alles an. Weiß ich nicht, was mit dem in der Offseason passiert ist, aber dieser Leistungseinbruch war einfach gigantisch.
Ja, also dann habe ich aber trotzdem, obwohl Dakota Doge über mehr aufstand, aber Samia war einfach so schlimm, auch wenn er nur dreimal gestartet ist, dass ich dem fast eigentlich die Worst Offensive Performance einfach reindrücken muss.
Deswegen hat er den Bonus Award bekommen.
Ja, ja. Weil er nur drei Starts hat. Aber richtig. Komm, also mal ganz ehrlich. Die waren beide halt echt in jedem Spiel eine eklatante Schwachstelle. Und da kann man auch einfach nichts anderes zu sagen. Das musst du erstmal unterbieten, was die da veranstaltet haben. Schlechteste Defensive Player oder schlechteste Defensive Sache überhaupt war im Endeffekt ein bisschen die Gesundheit, die uns am Anfang Michael Pierce, Danielle Hunter und dann relativ früh auch Anthony Barr gekostet hat. Also da kann man, weiß nicht, von mir aus das Medical Stuff, den Tweet, Corona, was auch immer aussuchen. Als Einzelspieler würde ich schon auch gerne irgendwie so in Richtung sowas wie Holton Hill oder so gehen, den man jetzt schon ein bisschen vergessen hat, weil letzte Saison auch jetzt nicht seine Mega-Saison war, aber insgesamt hatte ich mir echt erhofft, dass der wieder zurückkommt und ein bisschen mehr in seine Rookie-Saison-Form geht, aber weit gefehlt, wurde dann relativ früh gecuttet. Biggest Bust, ja, irgendwie schon auch so ein bisschen Ngakoue. Also auch wenn es jetzt nicht so mega schlecht war, aber ich habe mir echt mehr davon erhofft. Und vielleicht liegt es auch noch zusätzlich mit an den Umständen. Und ja, er ist unser Sackleader, bla bla bla, aber ja. Am meisten geschwächt im Vergleich zur Saison. Habe ich auch zusätzlich Harris stehen, aber damit es nicht zu einseitig wird, nehme ich dazu einmal mal Dan Bailey, der in seinen 2 Jahren, die er hier war, eigentlich relativ gut war, total solide und dann diese Saison teilweise eklatante Schwächen gezeigt hat und Spiele verloren hat. Ich dachte, wir hätten einen Kicker, wir haben den Kicker verlängert und zack, haben wir keinen mehr.
Gut, ich werde es auch ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, einfach weil ich doch gerade mit Jan sehr übereinstimme. Schlechteste Starter in der Offense, wie gesagt, da gehe ich eigentlich mit Jan. mit, um jetzt mal einen anderen Namen zu nennen, Chad Beebe oder überhaupt jeglicher Versuch der offensiven Vikings-Coaches, einen dritten Wide Receiver zu etablieren, sei es Beebe, sei es Olabisi Johnson, sei es dieser Hirnfurz von Taji Jab, da sei jetzt Chad Beebe als erster genannt. Schlechtester Starter negativ, defensiv, Entschuldigung. Ja, da kann man einige nennen. Ich finde, Gladney hat seine Sache nicht ganz so gut gemacht, wie er oft beschrieben wird. Ich bin da eher kritischer. Aber am Ende sind es diese vielen Linebacker, die eigentlich Backups sind, aber viel zu viele Spiele machen mussten. Und Troy, da habe ich da ganz vorne, der mir wirklich einiges an Haare raufen in der zweiten Saisonhälfte verleiht hat. Weiter geht's mit der größten negativen Überraschung. Eric Wilson habe ich da, weil Anthony Harris hat Jan schon gesagt. Deswegen sage ich Eric Wilson, der meiner Meinung nach, oder als wir in die Saison gegangen sind, hatte ich den einen der besten dritten Linebacker der Liga auf der Rechnung. Einfach ein sehr, sehr guter Backup mit auch dem Potenzial, wirklich mal zu starten. Das hat er überhaupt nicht gezeigt dieses Jahr. Er hatte die Big Plays, aber die haben wir auch schon besprochen im Podcast. Die Big Plays sind dann 5, 6 Plays, wo er teilweise auch das nötige Quäntchen Glück hat. Und in den anderen Plays sieht er sehr, sehr schlecht aus. Und der größte Leistungsabfall kann man Wilson auch geben, kann man Harris geben. Ich gebe ihn Kyle Rudolph. Gar nicht mal, ja, so nicht sonderlich schlecht, sondern einfach wenig genutzt. Und er wird einfach alt und ist nicht mehr der Spieler, der er mal war. Und ist da eine wirkliche große Enttäuschung.
Ich glaube, schlechtester offensiver Starter haben wir jetzt alle schon durchgekaut. Ich bleibe da auch bei Dakota Dozier, weil Samir dafür zu wenig gespielt hat, Elflein dafür zu wenig gespielt hat. Man kann eigentlich die ganze Right Guard Position nennen, abgesehen von Jones und mit Abstrichen Cleveland, die etwas besser ausgesehen haben, aber ansonsten hat alles, was in dieser Saison Guard gespielt hat, ziemlich schlecht gespielt. Und da braucht man eigentlich kaum jemanden rausnehmen. Schlechtester defensiver Starter ist für mich ganz klar Jaleel Johnson. Der hat kein einziges gutes Spiel gemacht. Mal ganz ehrlich, hat jemand irgendein gutes Spiel von ihm im Kopf? Irgendein positives Highlight, irgendein Impact, den er mal gehabt hat? Ja, er hat einen Sack gehabt nach ungefähr 8 Sekunden in der Rap. Das war so der ganze positive Impact, den Jaleel Johnson in dieser gesamten Saison gemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich noch schlechter geht in der Interior Defensive Line, als das über Jahre von Shamar Stephen gezeigt wurde. Aber herzlichen Glückwunsch, Jaleel Johnson, du hast mich eines Besseren belehrt. Wobei man sagen muss, so solide wie Stephen Teile der Saison gespielt hat, so hart ist er auch in den letzten Wochen wieder auf die Nase gefallen. Das hat sich dann doch wieder relativ stark Richtung Karriere-Average angefühlt und dieser Karriere-Average, der ist bei Shamar Stephen nicht sehr hoch, um das mal vorsichtig zu sagen. Deswegen auch da eigentlich eine relativ einfache Off-Season-Entscheidung, wenn es dann darum geht, Capspace zu kreieren. Da sind 4 Millionen, die ich bitte gerne aus den Büchern streichen würde. Jetzt zu den etwas interessanteren Awards. Größte Negativüberraschung. Yannick Ngakoue für mich. Der Trade war auch vom gesamten Denkprozess nicht super toll. Und ja, er hatte 5-6 hier, aber mein Gott, der hat, als er hier war, schon nicht gut gespielt. Er war ein grausamer Run-Defender. Er war als Pass-Rusher vielleicht marginal besser als Odenigbo. Und dafür haben wir ihn nicht geholt, muss man ganz einfach sagen. Und es ist in Baltimore nicht besser geworden. Deswegen, größte negative Überraschung, Yannick Ngakoue. Größter Leistungsabfall, auch da bleibe ich langweilig, Anthony Harris. Ja, schade, hätte mehr draus werden können. Wenn man sich anschaut, wie das die letzten Jahre ausgesehen hat, haben die Vikings eins der besten Safety-Duos der Liga gehabt. Ja, das hat es dieses Jahr einfach nicht gegeben, muss man leider einfach so sagen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns in die Zukunft blicken. Die NFL-Offseason steht an und wir werden das ganze Jahr noch, ich sag mal, im Detail durchkommen, wenn, das haben wir schon hier angekündigt und das möchte ich auch jetzt hier nochmal ganz offiziell ankündigen, irgendwann im Februar, wann das sein wird, werden wir dann rechtzeitig bekannt geben, der Purple Draft Talk wieder startet. Ja, aber um das mal ein bisschen schon mal anzuschneiden, was ist für euch die Herangehensweise, die ihr euch von den Vikings in dieser Offseason wünscht und was sind für euch die größten Prioritäten, die ihr in dieser Offseason adressiert haben wollt, sowohl im Draft als auch natürlich in der Free Agency, so wenig Spielraum wie da halt leider ist?
Und das ist das, was wir die ganze Zeit predigen und was ich mir auch absolut wünsche, und zwar, dass wir was auf Guard machen. Es gibt kaum eine Position, die man so vernünftig bezahlen kann, so gut in der Free Agency adressieren kann, ohne massiv Geld rauszuhauen. Und ja, da sehe ich halt Guard als besten Baustein in der seit Jahren problematischen Offensive Line. Und ich will da nicht mal irgendwelche Top-Leute wie Brandon Scherf oder Thuni oder irgendwas, sondern einfach nur mal Average, dass wir hier am Ende der Saison nicht sitzen müssen und sagen, ja, der schlechteste Spieler, den wir in der Offensive hatten, ist Dakota Dozier oder Drew Samia oder wer auch immer. Hauptsache, das wird mal ein bisschen stabilisiert, dass wir uns da nicht jedes Spiel Sorgen machen müssen, dass wir da den Quarterback an Verletzung verlieren oder den Running Back an Verletzung verlieren, sondern einfach nur mal Pass-Blocking und Run-Blocking haben, was eine gewisse Konstant aufweist. Und im Draft hoffe ich, dass wir eben nicht beispielsweise früh auf sowas wie Guard gehen, sondern da hoffe ich, dass wir wie auch im letzten Mal die Skill-Positions mit dem höheren Value gerade bei Draft-Picks angreifen werden. Und da kann man nie zu viel an, sage ich mal, Cornerbacks oder einen, vielleicht endlich mal einen dritten Wide Receiver adressieren. Aber ich finde da so ein Interior Offensive Lineman, gerade in der ersten Runde, wenn es, also finde ich eigentlich einen absoluten Waste vom Value her, wenn es nicht gerade, weiß nicht, Quentin Nelson ist. Ja. Und hoffe, dass wir da irgendwie vielleicht noch was wieder bei den Defensive Backs, Wide Receiver, generell, wie gesagt, Skill Positions machen. Vielleicht, wenn ein guter Defensive End noch da sein sollte. Dafür bin ich noch zu früh im Draft-Prozess, um das wirklich evaluieren zu können. Aber eigentlich habe ich das nicht so unbedingt. Da hoffe ich tatsächlich auf die Skill-Positions. Ja. Und sonst, ja, alte Zöpfe abschneiden und versuchen dann Solides reinzuholen. Also beispielsweise Jaleel Johnson. Den muss man nicht unbedingt halten. Da kann man sich vielleicht anders umschauen.
Ich übernehme mal, es wird auf jeden Fall helfen, wenn man auch nicht solche Fehler macht, die man letztes Jahr gemacht hat, indem man falsche Positionen priorisiert. Ansonsten gebe ich da Chris auch recht. Guard muss was passieren. Ansonsten sehe ich eher die defensive Seite, weil diese Offense schon echt gut aussah dieses Jahr, das muss man auch mal sagen. Einen Corner habe ich doch noch relativ weit oben. Safety ist ohne Frage, wird Jonas bestimmt gleich was zu sagen, weil ich weiß, dass das sein Thema ist. Ein Thema, das ich auch mitgehe. Und Pass Rusher. Ja. Die Frage ist, was passiert mit dem Anthony Barr? Die Frage ist auch ein bisschen, was passiert mit dem Harrison Smith, wobei wir einfach so zu wenig Safeties haben. Die Frage ist, was passiert mit dem Kyle Rudolph? Das sind so große Namen, gefühlt einer Vikings-Ära, die jetzt wirklich langsam zu Ende ist. Und da kann man Cap einsparen, aber ich sehe es bei Barr und Smith dieses Jahr noch nicht, sodass es der Pass-Rusher ist, der bei mir neben dem Corner und auch einem Safety ganz oben steht.
Ja, also vor allem in der Offseason hoffe ich, dass wir in der Free Agency tatsächlich, wie Christoph schon meinte, auf den Guard gehen. Die wirklich guten Guards, ich habe mich schon ein bisschen in den Draft-Prozess eingearbeitet, Es gibt zwei, vielleicht drei, die werden aber alle in den ersten zwei Runden gehen. Und da sehe ich den Value für Guard einfach nicht in der Hinsicht. Vor allem, wenn man guckt, was wir alles für Baustellen hätten. Also ich hoffe, dass wir im Draft dann eher in der ersten Runde, ja, ein Wide Receiver 3 wäre nett. Defensive Ends, also sollte dann ein Quiddy Pay oder ein Gregory Russo oder sowas tatsächlich bis zu uns fallen und wir die picken. Wäre jetzt nicht meine First Priority, aber wenn wir die nehmen würden, würde ich auch nicht drüber klagen. Ansonsten, ja, eigentlich Wide Receiver oder Corner. Die sind beide Klassen sehr, sehr tief, aber sie haben beide so eine klare Top 3, Top 4 Spitze und danach geht so dieses Niveau ein Stück weit runter und da müssten wir mit einem First Round Pick zuschlagen, um einen davon zu bekommen. Ein O-Liner kann man auch noch in der dritten, vierten, fünften Runde noch einen Pick rausfeuern, um da irgendeinen Prospect zu holen, wenn man in der Free Agency jetzt nichts erreicht. Da kann schon was draus werden. Aber so dieses Alleinstellungsmerkmal, Pure Talent in den Klassen Wide Receiver und Corner, ist an der Spitze einfach nochmal ein ganz anderes Level wie in der tatsächlich tiefen Klasse in der Tiefe. Aber gibt es halt einfach so diese Top Prospects und da braucht man einfach diesen First Round Picks, sonst kommt man da nicht ran.
Ja, bei Wide Receiver würde ich das tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, dass die Receiver-Klasse schon wieder verdammt gut und verdammt tief sein wird. Das wird, glaube ich, wieder eine lustige Evaluation, die sehr viel Spaß machen wird, weil es wird wieder eine verdammt gute Klasse. Ja, was die Herangehensweise angeht, hoffe ich einfach, dass man nicht den Fehler vom letzten Jahr begeht. Den man mit dem Garquitrade gemacht hat, nicht denkt, oh, jetzt kommen Hunter und Pierce zurück, jetzt kommt Bar zurück, jetzt sind wir wieder Contender. Nein, auch andere Teams kriegen Spieler zurück, auch andere Teams hatten Opt-outs, auch nächstes Jahr kann es wieder Verletzungen geben. Nein, dieser Kader ist nicht gut genug, wenn man nicht den absoluten Home-Run-Draft landet, dann werden die Vikings nächstes Jahr kein Contender sein. Muss man einfach so sagen, ja, ist unpopulär und ja, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich das gerne wieder vorstellen, dass die Vikings jetzt mit den Rückkehrern wieder zu den absoluten Contendern gehören. Aber nein, es ist einfach nicht so. So weit ist dieses Team nicht und deswegen, ja, Draftpicks sammeln, wie man es letztes Jahr schon sehr gut gemacht hat. Das heißt, den Weg, den man im Draft gegangen ist, weitergehen. Wichtige Positionen mit den ersten Picks draften. Ja, ich hätte auch gerne wieder einen Wide Receiver. Auch gut möglich, dass da ein wirklich guter zu uns fällt. Generell, glaube ich, ist die Draft-Position relativ komfortabel, weil es, glaube ich, vorher einen mächtigen Quarterback-Run geben wird. Und deswegen einige sehr, sehr gute Position-Player, die eben keine Quarterbacks sind, fallen werden. Also da ist der 14. Pick, glaube ich, tatsächlich einer, mit dem man viel anfangen kann. Ja, einfach nicht sich von irgendwelchen kurzfristigen Needs beirren lassen. Bitte, bitte, bitte. Ich sehe schon wieder die ganzen Forderungen von Leuten. Ja, jetzt streichen wir die 14 Millionen von Reef weg und dann holen wir dafür Scherf oder Tooney. Nein, bitte nicht. Bitte keinen hochbezahlten Guard, bitte keinen First-Round-Guard und auch bitte keinen Guard schon wieder, der wieder nur Run blocken kann und in Pass Protection doch gegen bessere Competition auch wieder anfällig ist. Ja, Wyatt Davis, ich meine den. Und zwar beide Ohio State Interior Liner, die im Moment hochgehandelt werden, also sowohl Davis als auch Myers in der ersten und auch Anfang der zweiten, je nachdem, ob man da vielleicht einen Pick holt, kriegt. Bitte, bitte, bitte nicht. Das wäre ein großer Fehler. Ja, ansonsten würde ich ganz gerne halt, also ich bin wirklich gespannt, wie sich der Markt für so diese zweite Klasse Free Agents entwickelt. Ich glaube, die Top-Spieler, die werden auch wieder für hohe Preise gehen. Aber wenn man mal guckt, wenn der Cap wirklich so weit fällt, wie man es ja im Moment befürchten muss, nämlich auf 175 Millionen, dann ist fast die halbe Liga unterm Cap. Dann haben richtig, richtig viele Teams Cap-Probleme. Und das heißt, dass wir, glaube ich, dieses Jahr nicht eine Welle von Vertragsverlängerungen vor der Free Agency sehen werden, wo gute Spieler weiter verpflichtet werden, sondern ich glaube, dass tatsächlich von vielen Teams viele gute Spieler auch zusätzlich noch auf den Markt kommen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie auf den Markt kommen, weil sehr viele Teams Cap-Probleme haben. Die Packers sind 20 Millionen drüber, die Saints natürlich mit fast 100 Millionen drüber. Das wird sehr, sehr lustig, wie die das für diese Saison machen werden. Die Eagles, die werden viele Spieler gehen lassen müssen. Die sind auch, glaube ich, mit fast 70 Millionen drüber. Also das wird sehr, sehr spannend, wer da auf den Markt kommt. Und ich bin mal gespannt, für welche Preise die zweite Reihe geht. Weil die erste Reihe, glaube ich, die wird wieder ihre Preise kriegen. Aber die zweite Reihe, da kommen, glaube ich, dieses Mal viele Spieler, die deutlich billiger gehen werden, als man das normalerweise vom Marktwert vermuten würde. Und deswegen würde ich da eben versuchen, so ein bisschen den Weg zu gehen, den die Buffalo Bills in den letzten Jahren gegangen sind, nämlich mit kleinen Verträgen Durchschnittsspieler holen auf den Positionen, die jetzt auch nicht unbedingt Premium sind, damit den Kader auffüllen. Und das haben die Bills halt sehr gut gemacht. Und die Bills haben halt eben mit ihren Splash-Moves gewartet, à la Diggs Trade, bis sie halt einen Kader hatten, der dafür bereit war. Da haben die Bills, finde ich, sehr schön, sehr kontinuierlich gearbeitet. Und das ist der Ansatz, den ich mir bei den Vikings erhoffe, dass man da halt mit vielen kleinen, klugen Verpflichtungen diesen Kader ausfüllt. Weil dieser Kader hat viele Löcher und man wird nicht alle Löcher im Draft stopfen können. Und deswegen wünsche ich mir da halt eine kluge Herangehensweise bei diesen zweite, dritte Klasse Free Agents. Und von denen werden, glaube ich, eine ganze Menge auf dem Markt sein. Und da wird man einige sehr, sehr gute Preise bekommen können, wenn man es denn klug anstellt. Meine größte Angst für die Offseason ist halt, dass man eben A, wieder denkt, man ist Contender und B, dieses Jahr waren sie nicht wirklich in Gefahr, weder Spielmann noch Zimmer. Das könnte nächstes Jahr anders aussehen. Und das hat man letztes Jahr mit Atlanta gesehen, wo Dan Quinn und Dimitrov so gerade eben noch von der Schippe gesprungen sind. Die haben dann in der Offseason Contender-Moves gemacht für einen Kader, der nicht dafür bereit war. Und dieses Team halt einfach damit locker ein, zwei Jahre in seiner Entwicklung zurückgesetzt. Muss man einfach so sagen. Also bis die Falcons wieder richtig gut werden, glaube ich, werden ein paar Jahre vergehen. Auch weil man eben da viel auf eine Karte gesetzt hat, die halt einfach nicht gut war. Weil man einfach gehofft hat, so sich irgendwie die Jobs zu retten. Und das ist das, wo ich ein bisschen Angst habe vor dieser Offseason, weil ich befürchte schon, dass Zimmer, auch wenn er dieses Jahr nicht wirklich in Gefahr war, intern schon ein bisschen angezählt ist und sich eine wirklich schlechte Saison nächstes Jahr nicht leisten kann. Und Ähnliches könnte auch für Spielmann gelten. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass die Vikings kurzfristiger denken, als sie das mit dem aktuellen Kader machen sollten und eben auch ja, ein bisschen mehr auf die eigenen Jobs schauen als auf die Zukunft dieses Teams, weil, seien wir mal ehrlich, das ist ein Team, was in einem leichten Rebuild ist und den sollte man kontinuierlich weiterführen, sonst wird auch das Vikings-Team über Jahre zurückgeworfen. Ja, damit sind wir jetzt fast am Ende. Ein Tippspiel haben wir nicht, steht ja kein Spiel der Vikings an. Aber ich lasse euch natürlich nicht gehen ohne eine Off-Season-Bowl-Prediction. Also das muss natürlich sein, deswegen, ja, fangt doch mal an mit euren Off-Season-Bowl-Predictions.
Keiner traut sich.
Okay. Du musst mir kurz was überlegen.
Ja, die kommt so aus dem Nichts, die Bold Prediction.
Das war der Plan. Das soll ja spontan sein.
Bring mal schon mal Jonas. Jeff Gladney fängt die Interception.
Okay, ich sage, in Woche 1, nächstes Jahr Woche 1, sehen wir drei neue Starter in der O-Line. Das ist jetzt noch nicht allzu bold. Und vier neue in der Kombination. Heißt, nur einer der Starter, der jetzt gespielt hat, nämlich Garrett Bradbury, wird auch wieder in der gleichen Position spielen. Der Rest ist mit drei Neuen und einem Alten, sage ich mal, mit Brian O'Neill, aber die vier werden alle in unterschiedlichen Positionen spielen. Das heißt, Brian O'Neill wird auf gut Deutsch nicht als Right Tackle auflaufen.
Also du spekulierst darauf, dass wir ihn auf Left Tackle schieben?
Ja, und drei neue O-Liner starten.
Das heißt aber, drei neue, O'Neill auf Left Tackle, Bradbury auf Center, du gibst Ezra Cleveland nächstes Jahr keinen Starting-Job?
Nicht in Woche 1, ja.
Okay. Ich sage auch, wir sehen drei Änderungen auf der O-Line. Zwei neue auf beiden Guard-Spots. Und ich befürchte, dass man darauf gehen wird, Reef zu cutten und Cleveland auf Left-Tackle zu schieben. Halte ich für zu früh, halte ich auch für keinen besonders klugen Move. Eine sowieso schon instabile Offensive-Line noch weiter zu destabilisieren. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Auf der anderen Seite sage ich, dass wir im Draft noch einen dritten Receiver bekommen und wir nächstes Jahr eine Top 5 Passing Offense aufs Feld bringen. Dadurch.
Noch einen dritten Receiver, der an der Seitenlinie steht, während Delvin in die Mauer gejagt wird, oder?
Nee, durch diese super gut besetzte Wide Receiver Position wird sich das Coaching schlagartig ändern um 180 Grad und wir werden eine Pass-Heavy Offense. Nein, wir bleiben gerne ein, wenn nicht passiert. Nee, aber ich glaube, wir holen den dritten Receiver und dadurch wird unser Play-Calling auch mit einem neuen OC dann, man wird sehen, wer es wird, da Kubiak ja höchstwahrscheinlich in Ruhestand gehen wird wieder. Glaube ich schon, dass da entsprechend Veränderungen kommen werden und ein neuer OC dann auch sieht, was er da hat zum Mitarbeiten und mit drei wirklich starken Receivern sich dann auch da ein Stück weit dran anpassen wird.
Boah, das finde ich jetzt immer noch super schwer gerade zu sagen, was wir machen. Also wir hatten ja schon eine sehr gute Passing-Offense. Wir werden wieder viel laufen. Und ich sag mal eine Bold Prediction, die vielleicht gar nicht irgendwie so positiv ist, denn irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl über das, was Jonas gerade angesprochen hat und dass wir irgend so einen total dämlichen Move machen werden für einen Player viel zu hoch reachen, sei es im Draft, sei es in der Free Agency, dass wir für sowas wie einen Guard viel zu viel Geld ausgeben und dann am Ende gerade offensiv nicht viel besser dastehen als diese Saison, sondern uns wahrscheinlich eher sogar ein Stückchen verschlechtern werden und deswegen weiter mit Problemen durch die nächste Saison gehen werden, zwar mit einer verbesserten Defense, aber mit einer verschlechterten Offense und ja, das, weil wir halt viel zu viel Geld für sowas wie einen Guard ausgeben, weil die jetzt zwar erkannt haben, dass wir da ein Problem haben und dann dieses Problem überkompensieren werden.
Ja, auch meine Bold Prediction ist ein bisschen positiver und ein bisschen aus der Hoffnung geboren. Die Vikings haben im letzten Jahr den Rekord für die meisten Draftpicks im 7-Runden-Format aufgestellt mit 15. Sie gehen in den kommenden Draft mit mindestens 11 Picks und ich sage, sie verlassen den kommenden Draft mit einem neuen Rekord, den sie nochmal übertreffen werden. Also,
Wie viel hat man letztes Jahr?
15.
Also glaubst du, dass wir wirklich 16 Picks aus diesem Draft holen? Mindestens?
Ich kann es mir gut vorstellen. Und ich hoffe es tatsächlich auch, weil dieser Kader hat sehr, sehr, sehr viele Löcher und ich glaube, viele dieser Löcher, gerade wenn du kein hohes Kapital investieren möchtest, wirst du halt dann schließen, indem du halt möglichst viele Darts drauf wirfst und deswegen hoffe ich darauf, dass man wieder möglichst viele Draftpicks sammelt, um dort dann auch die Chance zu erhöhen, da irgendwie noch was Brauchbares rauszubekommen. Dann Abschlussfrage noch, die kann jetzt ganz kurz beantwortet werden. Ja, die Leute, die auf Social Media unterwegs waren, werden mitbekommen haben, dass es einen ehemaligen Spieler gibt, der Heimweh hat und gerne wieder zurück möchte und unsere Facility stalkt, obwohl er noch nicht rein darf. Glaubt ihr, im nächsten Jahr spielt Everson Griffin wieder für die Minnesota Vikings? Einfach nur kurz, ja oder nein?
Nein.
Ich glaube ja.
Ich glaube es auch. Ich glaube, wir sehen ihn für einen tatsächlich sehr günstigen, teamfreundlichen Vertrag, weil so sehr, wie er sich da gerade probiert anzuschleimen wieder, wird der nicht viel verlangen können dafür.
Ja,
Und
und es ist ja auch, also ich glaube, Everson wollte nie weg aus Minnesota. Aber wenn ich so Zimmer höre, dass er viele Fehler gemacht hat in der Kaderplanung und so, und er war schon immer so ein richtiger Griffin-Fan, und ich glaube, der kommt zurück. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, jetzt ohne den Preis zu kennen. Ich glaube, ich würde ihn nicht zurückholen. Man kann aber auch nicht so in den Lockerroom gucken, was er da sicherlich ein großes Gewicht. Aber ich glaube, er kommt zurück, ja.
ich glaube es tatsächlich auch. Glaube ich, ist er absolut nicht glücklich geworden, da wo er war. Ich glaube, er war auch ziemlich sauer auf die Cowboys, dass sie nochmal getradet haben. Da hat es auch Aussagen gegeben, die da relativ vielsagend waren. Ja, ich glaube auch, dass er wieder zurück will. Ich glaube auch, dass Zimmer ihn gerne nimmt. Und ich glaube vor allem, es kann sein, also ich kann mir vorstellen, dass er noch nicht direkt am Beginn der Free Agency zurückkommt, weil er da vielleicht auch doch noch mal guckt, ob er da nicht vielleicht irgendwo noch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ich glaube nicht, dass die Vikings viel zahlen werden. Können sie auch überhaupt gar nicht. Aber ich glaube halt auch nicht, dass er viel kriegt. Das hatten wir ja gerade schon gesagt. Also diese zweite, dritte Klasse Free Agents, gerade ältere Spieler, und Griffin ist halt nun mal mittlerweile 33, die werden nicht viel bekommen auf dem Markt dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, sobald er merkt, dass er einfach dieses Jahr keinen großen Markt hat, wird er, glaube ich, für einen relativ freundlichen Vertrag bei den Vikings unterschreiben.
ja, ich meine aber auch seine Herangehensweise an die Geschichte, der geht ja voll all out push auf Vikings. Der hat ja, keine Ahnung, die letzten Tage 50, 60 Stories rausgehämmert. Alles Vikings-related und real recognized real und keine Ahnung. Also er fokussiert sich ja selber schon so hart auf dieses Team. Das wirkt wie so ein Alles- oder Nichts-Move. Ich will dahin zurück oder wenn es nicht klappt, dann vielleicht auch Retirement oder so. Also ich weiß nicht, als GM von einem anderen Team, wenn ich sehe, der Typ hat so Bock, bei diesem einen spezifischen Team zu spielen, dann stellt sich für mich halt auch so ein bisschen die Loyalitätsfrage, wenn ich den jetzt trotzdem verpflichte, wie viel habe ich von diesem Spieler, wenn der vielleicht tatsächlich mit dem Herzen wo ganz anders sein möchte?
Da glaube ich, ist die Frage nicht so groß, weil ich glaube schon, dass wenn Griffin irgendwo anders unterschreibt, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass er da nicht irgendwie alles gibt oder nur mit halbem Herzen dabei ist. Und auch wenn er in der Offseason gerne zu seinem alten Team zurück möchte, ich glaube, es hat schon viele Spieler gegeben, die schon oft auch öffentlich signalisiert haben, dass sie gerne wieder für ein altes Team oder einen alten Coach oder so weiter und so weiter spielen würden. Aber ich kann es mir halt trotzdem gut vorstellen. Gerade weil es halt ein sehr offensichtliches Need der Vikings trifft.
Ja, es gab ja auch dieses Statement von Zimmer von wegen, er will hier in der Offseason einen Load-up auf Pass Rush betreiben. Also er möchte da ja deutlich aufstocken und von dem her, das wird ja passen, wenn er dann auch noch für einen günstigen Vertrag sich bereit erklärt, würde das ja direkt diese Ansage praktisch bedienen. Also er kennt die Offense, er kennt den Locker-Room, respektiert ihn, die Organisation kennt ihn gut, auch durch schlechte Zeiten. Ich glaube, da ist schon einiges machbar für einen guten Preis.
Ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Nicht nur von dieser Folge, sondern auch von dieser Saison. Die dritte Saison für unseren Podcast jetzt. Deswegen, ja, möchte ich auch nochmal mich bei allen Zuhörern, die uns trotz der ja doch sehr suboptimal gelaufenen Saison weiter mitverfolgt haben bedanken. Ich möchte mich bei euch bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Jahr wieder. Ich bin froh, dass unsere Crew auch dieses Jahr nochmal zusätzlich gewachsen ist mit Jan. Und deswegen danke an euch, danke an alle Zuhörer. Hat mir viel Spaß gemacht. Deswegen entspannen wir uns jetzt in unserer Pause, bevor wir mit dem Purple Draft Talk zurückkommen. In dem Sinne, schöne Offseason, schöne Playoffs an alle und Skoll.
Skoll und danke dir natürlich auch, Jonas.
Ja, Skoll, bleibt gesund und aktuell auch noch zu Hause. Bis zur nächsten Saison.
Ja, Skoll, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in der ersten Season. Ich habe jetzt schon Bock auf den Draft Talk und haut rein, bleibt gesund.